Manchmal frage ich mich, warum wir überhaupt eine Predigt brauchen. Wir haben jetzt die ganze Zeit intensivst unseren Glauben nicht nur bekannt, sondern mit unserem Herzen auch wieder ein Stück nachvollzogen und gesagt, Mensch, das ist so wichtig. Das ist das, was mich eigentlich trägt und hält. Und von daher würde ich sagen, es ist zwar eine gesungene Predigt, aber wir sollten das nie vergessen. Selbst wenn wir längere Zeit singen und wir kennen dann zum Teil auch die Lieder schon so, es ist ja nicht dazu da, dass wir was Frommes machen, ne? Da muss ja so was Geistliches da sein, so. Sondern es geht darum, was ist da ausgesagt? Und in manchen von den Liedern, wo heute Morgen wieder, habe ich mir gedacht, boah, ey. Wenn du das kapiert hast, hast du alles kapiert. Mehr brauchen wir gar nicht in der Welt. Darum muss ich mich jetzt entschuldigen. Es wird trotzdem ein bisschen anders heute Morgen. Also ein paar Punkte mal ansprechen, die ich überhaupt nicht mag. So. Wir sind hier in dieser Welt. Bestenfalls, selbst wenn wir ein Eigenheim haben, Mieter. Und irgendwann in unserem Leben haben wir uns entschlossen, auch einen Untermieter aufzunehmen. Er kriegt eine tolle Wohnung, weil er ist ja bombig empfohlen worden. Vielleicht von der Gemeinde, vielleicht durch einen Evangelisten oder sonst was. Auf jeden Fall, wenn wir unser Herz aufmachen, dann kann in diese sagen wir mal, das ist eine Einliegerwohnung, ne, kann der einziehen. Früher nannte man das das Herz, aber ich rede mal jetzt davon. Man macht dann so seine Erfahrungen. Zuerst weiß man ja, seine Prädikate sozusagen, die man mitgegeben hat. Er ist sehr interessant und er ist sehr freundlich und er mag überhaupt wirklich nur das Gute. Ja, also kommen Sie rein, da macht man aus. Wir treffen uns jede Woche zum Gespräch, ob alles auch gut läuft in der Untermietungswohnung, Einliegerwohnung. Und dann gibt es regelmäßige Treffen, bis das Sprechgerät nicht funktioniert. So, besser? Bist du sicher? Gut. Dann kommen zum Beispiel so Phasen wie Corona und aus den Hin und Wieder Besprechungen, wo man schon einige hat wieder fallen lassen und so, werden dann plötzlich, wie nennt man das, Videocall oder so ähnlich, nicht? Also man spricht ins Telefon und der sieht einen und sieht einen so und das auch hin und wieder und auch das flacht dann ein bisschen ab und mit der Zeit, der ist ja schon ganz nett, unser Untermieter. Aber er will dauernd, dass ich so komische Leute einlade, irgendwie so, die er vielleicht auf der Straße getroffen hat. Also das passt mir ja schon nicht, ja, also nicht in meine vier Wände. Oder ich flehe ihn an, was ganz Wichtiges zu tun. Und er tut es einfach nicht. Aber das macht einen Knacks in dem Verhältnis zu meinem Untermieter. Und so ist im Laufe der Zeit, meistens dauert das immer ein paar Jahre, wird aus der anfänglichen Freude, dass da jemand einzieht und ganz nett ist und so, ja, es ist schon in Ordnung und so. Ich habe ja mal Ja gesagt und ich will da jetzt nicht so nachbohren. Ist der so wirklich so wichtig und so? Es kommen dann ein bisschen Zweifel auf. Man lebt dann so ein bisschen aneinander vorbei. Und das ist die Frage, um die wir uns heute bemühen müssen. Gibt es eine Möglichkeit, an irgendwas zu kontrollieren, wie mein Verhältnis zu meinem Untermieter, und ich hoffe, dass ihr wisst, wer gemeint ist, wie es darum steht, was da los ist? Manche werden sagen, oh, großartig, ich gebe meinen Zehnten, ich spende auch sonst noch darüber hinaus, ach, die Gemeinde könnte ohne mich gar nicht richtig existieren oder so ähnlich, ne? Ich bin doch wirklich auch anständiger geworden, ne? Meckert an mir nicht mehr rum. Ja, gute Werke. Ja, ich bin schon hin und wieder wirklich auch nett zu Leuten und großzügig und so. Ich habe dann mal, jetzt, weil ich in der Reha war, da war, das ist also von den Vinzentinerinnen, das ist also ein Orden, der von Vinzenz von Paul, falls jemand noch nie was von dem Namen gehört hat, das ist ein Mann, der Jahrhunderte geprägt hat, der die Liebe Gottes zum Menschen in einer Art und Weise dargestellt hat, dass man sagen muss, hoppla, das geht ja noch bis heute weiter. Ich habe da einen Spruch von ihm gefunden, den möchte ich gerade mal vorlesen. Ich habe geschluckt, wie ich den las, zu einer Zeit, in der die Inquisition in der katholischen Kirche noch voll aktiv war, sagte er, Gott verlangt weder unser Wissen noch unsere Werke, unsere guten Werke. Wenn er nicht unser Herz hat. Ich habe dann geschaut und gesagt, eigentlich geht es darum. Wie ist meine Herzensbeziehung zu diesem Gott? Gibt es dafür ein Kriterium, dass man daran merken könnte? Wie stehe ich denn überhaupt zu ihm? Ich bin ja schon so viel anständiger geworden als früher. Ja, und auch ich habe da auch so gute Werke und so. Ich kann einiges vorweisen. Manche sind ja immer noch drauf aus, dass sie sagen, ich weiß ja nicht, wie die Abrechnung zum Schluss aussieht. Also muss ich was tun, dann ist er zufrieden. Ja, gibt es ein Kriterium, das sozusagen unbestechlich ist, das mir in aller Liebe und in aller Klarheit zu verstehen gibt, wo ich momentan gerade mit meiner Beziehung zu Jesus stehe. Das ist doch ein lohnendes Gebiet. Eine Sache, die sich vielleicht sogar deswegen besonders lohnt, weil wir jetzt nämlich direkt zu Jesus müssen und ihn fragen, sag mal, hast du sowas? So ein paar Kriterien. Und ja, leider sind mir da einige eingefallen. Das Hauptkriterium ist Es ist doch das Hauptkriterium. Wie denken wir über andere? Ich komme noch dazu. Jesus sagt es mal sehr deutlich. Das allererste ist, wir gucken ja. Ja. Ich war ja jetzt in der Reha. Ich hatte 3 Wochen lang Zeit, meine Leidens- und Zeitgenossen am Tisch zu sehen, und all die 130 anderen, die auch noch in dem Speisesaal saßen, konnte ich immer wieder sehen. Da waren einzelne Typen dabei, wo ich mir gesagt habe, ja. Und da, jetzt kommt Jesus und sagt, dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Jo, okay, ich habe ja klare Augen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst diese Dunkelheit sein? Und da habe ich mir gedacht, ja, wie gucke ich? Wie gucke ich auf einen Menschen? Wenn ich an Putin denke, an Trump, wir haben heute Morgen schon für sie gebetet, und an all die, dann habe ich ein sehr dunkles Bild, ein sehr schwarzes. Und wir müssen uns das näher anschauen. Wenn wir jemanden begegnen, wenn wir jemanden sehen, und bei mir war das am Tisch so interessant, da saß einer, naja, er war gut isoliert und sein Hauptthema war, dass er jetzt sein Knie schnell wieder in Ordnung haben will, damit er mit seiner Frau wieder im Wohnmobil ganz Europa besuchen kann. Also er hat immer erzählt, wo er war und so. Und ich habe mit Freude zugehört, weil ich liebe Wohnwagen über alles. Hab noch keinen. Und er erzählte immer so, nicht? Und ich hatte mir gedacht, na gut, das ist so deine Welt, ist okay, nicht? Aber ich hatte da so mein Bild. So richtig, ja, der ist jetzt in Rente, der hat die Krötlis dazu, der fährt mit seiner Frau durch die Gegend, der genießt das Leben. Ist sonst noch was da? Ja, und dann kam der Gottesdienst am Samstag, nicht Sonntag, am Samstag. Ich bin reingegangen, weil ich, ja, eine Gelegenheit wie diese kriegt man nicht so schnell. Wenn man in der Reha ist, kann man allein vier Gottesdienste am Wochenende haben. Ne? Bin ich also am Samstag in den Gottesdienst gegangen. Und wer kommt rein? Er. Und er kam immer, die ganze Zeit, zum Gottesdienst. Und zum Schluss waren wir wirklich sehr eng beieinander. Und dann habe ich das nur verglichen mit dem, was in mir, in meinem Bild abgelaufen war. Da habe ich mir gedacht, das ist etwas, was Jesus hundertprozentig nicht mag. Dass wir mit einem Menschen fertig sind. Ich denke mal, ich habe mal von der Stelle habe ich gestanden und gewartet und da kam dann noch einer her und ich muss das Fahrrad noch abschließen. Und dann habe ich den so gesehen und ein bittere, harte Züge im Gesicht. Habe ich mir was denkt. Dann habe ich mich hinter ihm angestellt und ich wollte pünktlich sein, aber da waren noch ein paar vor mir. Und dann hat er gemerkt, dass ich zappelig bin und dass ich vielleicht wollte. Und dann hat er sich umgedreht. Ich habe Zeit. Ich bin Rentner. Er dreht sich um, lächelt mich an. Das sind Harmlositäten, mit denen wir scheinbar zu tun haben. Und ich glaube, die haben extrem mit unserem Verhältnis zu Jesus zu tun. Wenn ich gut drauf bin, dann kann ich sagen, Jesus, verzeih mir. Verzeih mir, dass ich diesen Menschen innerlich abgelehnt habe, bloß wegen seiner eingefahrenen Gesichtszüge, von denen ich ja nicht die geringste Ahnung habe, wie sie sich denn eingeprägt haben. Was dieser Mann durchgemacht hat, weiß ich doch nicht. Aber ich habe ein Urteil. Ich habe ein Urteil. Und wie gesagt, wenn die Beziehung stimmt, dann sagt man das. Meistens geht man darüber hinweg. Sagt man, ja, ich habe auch nicht so gemeint oder so. Aber in Wirklichkeit will Jesus, dass wir das genau beobachten. Er hat dann mal was gesagt dazu. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, Schon der, der nur zornig auf jemand ist, wird verurteilt. Und wer zu einem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemand verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Also krasser geht's nicht. Was in uns abläuft, in der Begegnung mit egal was für einem Menschen, das ist ja das Verrückte. Nicht ach, mit Sympathen, die uns alle, ja, ist doch alles in Ordnung. Damit haben wir keine Schwierigkeit. Das Problem ist, wer begegnet mir, wo es bei mir zunächst einmal oder die Alarmglocke klingelt oder was auch immer. Wir werden das noch ein bisschen näher angucken müssen. Was sage ich innerlich spontan? Was denke ich innerlich spontan über jemanden, den ich nicht kenne? Ich kenne ihn nicht. Und ich sage was. Ich habe plötzlich was in meinem Herzen über diesen Menschen. Und wenn man in so einer Reha ist, das war erst dann das, warum mich das so bewegt hat, das Thema, das ich von der Birgit bekommen habe. Kling, kling. Das war die ganze Zeit mein Erlebnis. Ich habe ja so unterschiedlichste Leute da gesehen, wo einem wirklich, wenn man so ganz nüchtern wäre, manches einfällt. So ein paar Bären von Männern, die rumgegangen sind und die Stimme halb durch den ganzen Speisesaal gedröhnt hat, wenn sie mal sagen. Ja, da fällt es einem schwer zu denken, dass Gott diesen liebt. Nein, nicht, jetzt, nicht in Gedanken natürlich, nein, das würden wir uns als Christen ja nicht mehr leisten. Aber im Prinzip, muss sagen, Mann, bist du ein Quadratekel, wie benimmst du dich hier? Wie benimmst du dich hier? Ja, dann schauen wir mal, ob nicht Jesus auch was dazu sagt. Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt, denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Dann kommt die Geschichte vom Splitter im Auge des anderen und man merkt gar nicht, was bin ich denn eigentlich für eine Type? Ich glaube, dass Jesus wirklich daran interessiert ist, dass wir realistisch werden und sagen, hey, jeder von uns hat seine Lebensgeschichte und manche davon ist sogar, die hat sich gewaschen. Die war heftig oder so. Wir haben sie. Wer bin ich, dass ich auch nur über einen einzigen Menschen, das sage ich mir in meinen guten Zeiten, ja. Aber wer bin ich, dass ich mir über einen einzigen Menschen Gedanken machen kann? Was weiß ich denn? Das weiß doch nur er. Und das Allerdümmste ist, Gott liebt diesen Menschen, den ich jetzt gerade mal, könnte sie sich bitte woanders hinsetzen als zu mir, den liebt Gott genauso wie mich. Kein Gedanke ist peinlicher als dieser. Und zwar meine ich jetzt wirklich peinlich, weil er uns einen Spiegel vor Augen hält. Hey, Junge, was glaubst du, wer du bist? Wer du bist, wenn du mich nicht hättest, der dich in Erbarmen einwickelt. Schauen wir uns das mal an mit dem. Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Barmherzigkeit ist nicht so eine Sache, so großzügig von oben herunter. Das ist eine Grundhaltung einem Menschen gegenüber, ihn zu sagen, Gott erbarmt sich dieses Menschen. Wenn ich das Gefühl habe, dass es dem schlecht geht, dann ist das allererste, dass ich eigentlich theoretisch manchmal auch praktisch, theoretisch für ihn beten könnte. Jesus, wickel du ihn ein in deine Barmherzigkeit, dass er dich kennenlernt. Oder so. Oder sie. Ja. Barmherzigkeit. Dann hätte ich noch so ein interessantes. Liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne über Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun doch sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich finde, eine der härtesten Worte, die Jesus gesprochen hat. Vorausgesetzt ist, man hat eine Vorstellung von der Vollkommenheit Gottes. Dass er vollkommene Liebe, wir haben es alles gesungen, vollkommene Liebe ist, dass er uns vergibt, dass er uns in Barmherzigkeit hüllt, dass er bedingungslos liebt. Das habe ich auch erst in den letzten Jahren gelernt, dass Gott keine Bedingungen stellt. Und von diesem bisschen, von dem, was wir von Gott erahnen, sollten wir etwas umsetzen. Was wir immer können, ist Barmherzigkeit. Mit Menschen umzugehen, beim Straßenverkehr. Wie oft bin ich dankbar gewesen, dass das Auto ringsrum aus Blech ist und der neben mir oder vor mir oder hinter mir nie gehört hat, was ich gerade laut oder auch leise gesagt habe. Gott sei Dank hat es nicht gehört. Aber das ist so in uns drin, du Quadratesel, hast du ein Blinklicht? Könntest du mal blinken, bevor du in den Kreisverkehr reingehst oder so? Nicht? Lauter, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber manchmal kommen da so ganz spontane Reaktionen in einem hoch. Wenn die jemand hören würde, würde er sagen, hä? Und du bist in der Oberstaufen-Gemeinde? Da, bei den Baptisten? Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist noch viel zu holen. Hast du eigentlich schon mal das Vaterunser gebetet? Ja, habe ich gebetet. Ja, da steht ein Satz drin, der ist ganz wichtig. Und vergib uns unsere Schuld. Wie geht's weiter? Wie wir vergeben unseren Schuldigen? Schuldigen? Schuldigern? Die uns was schulden? Ja, ja. Brav. Ey, das ist aber ein ganz anderer Schuh, den wir uns da anziehen müssen. Vergeben haben. Wo ist in meinem Leben einfach so ein paar Brüche drin mit Menschennamen? Schluss, das war's. Feierabend. Jesus sagt, hey, ich ziehe aus deiner Einliegerwohnung. Ich ziehe aus. Ich kann nicht leben in einem Haus, in dem Unbarmherzigkeit herrscht. Uff. Aber auf der anderen Seite, Leute, es ist doch das Höchste, was es gibt, dass wir einem Gott Glauben schenken dürfen, der uns genau in diesen Punkten verändern will. Das ist, dass in unserem Denken innen drin, ganz klein, egal wo, egal wie, bei welchen Gelegenheiten, etwas zu siegen beginnt, was vollkommen nicht wir sind. Nicht wir. Wir kennen uns. Wir kennen, manche sind ein bisschen mehr cholerisch oder dies oder jenes, spielt keine Rolle. Aber jeder hat so seine Art und Weise, wie er mit Leuten fertig werden soll, in Gedanken, die ihm gegen den Strich gehen. Oder so. Ja, also ich gebe zu, dass das Thema hat mich sehr herausgefordert, weil es wirklich ans Eingemachte geht. Gleichzeitig ist es wirklich gut, dass wir diesen Punkt nicht mehr aus den Augen verlieren. Dass unser Kriterium für unsere Beziehung, wir können uns so viel einbilden, aber das Kriterium für unsere Echtheit der Beziehung zu diesem Jesus, dem wir alles verdanken, dieses Kriterium erleben wir in uns selbst. Amen. Wenn jemand etwas festmachen will, feiern jetzt Abendmahl, dann kann er es diesem Jesus direkt sagen. Jesus, ich danke dir für deine Lehre, die uns das Leben leichter machen möchte. Aber wir sind so dämlich, dass wir es nicht tun. Und dass wir immer wieder deine leise Stimme überhören und dich wirklich vergessen, der in uns Einzug genommen hat. Bitte verändere du unsere Herzen, sodass wir wirklich Nachfolger dieses Herrn werden, der vor uns gelebt hat und gezeigt hat, wie Leben unter Menschen sein könnte. Amen.